Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Wir schreiben den 4. März 2020. 6.004 Zuschauer verfolgen in der Flens Arena ein 30:23 Erfolg der SG Flensburg-Handewitt gegen die MT Melsung. Ja, und auf den Zuschauerrängen ist das Coronavirus nur eins von vielen Gesprächsthemen und spielt auf keinen Fall die Hauptrolle. Was da allerdings noch niemand ahnt, dass dieses Spiel gegen Melsung für lange Zeit das letzte SG-Heimspiel ist und für SG-Legende Holger Glandorf sogar das letzte Heimspiel in der Flens Arena überhaupt. 4 Tage später gewinnt die SG dann 35:33 in Berlin. Die Max-Schmeling-Halle ist ausverkauft. 9000 Handballfans sehen den Krimi mit dem besseren Ende für die Flensburger. Ja, und in der folgenden Woche passiert dann das Undenkbare. Die Saison wird erst unterbrochen und später sogar abgebrochen. Und mittlerweile ist das ja ein Jahr her. Ein Jahr Corona-Pandemie liegt hinter uns. Und wir fragen uns, ja, was hat dieses Jahr eigentlich mit der SG gemacht? Wie geht's ihr wirtschaftlich? Wie schlägt sie sich sportlich? Und was passiert aus emotionaler Sicht bei den Fans? Unter anderem diese Fragen wollen wir heute in der neuen Folge des Hölle Nord Podcasts besprechen, zu der wir euch ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid und zuhört. Ich bin Yannick Schappert, bei mir ist mein Kollege Jürgen Muhl und wir haben heute 3 Gäste in der Folge. Die ist nämlich in 3 Teile aufgeteilt. Im zweiten Teil sprechen wir mit unserem Kollegen und SG-Experten Jan Wrege über die sportliche Leistung der SG unter Pandemiebedingungen. Das bezieht sich dann nur auf die aktuelle Saison, die im September gestartet ist. Wir wollen das so ein bisschen einordnen. Im dritten Teil, zum Abschluss, fragen wir Ingo Thomsen, den Vorsitzenden des Fanclubs Die Wikinger, der auch schon mal im Hölle Nord Podcast zu Gast war, wie die Fans die Situation aktuell wahrnehmen, denn sie dürfen ja nach einem kurzen Hoffnungsschimmer zu Saisonbeginn seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr in die Halle rein. Bevor Jan und Ingo zu Wort kommen, sprechen wir aber mit Boy Mesenburg, dem SG-Beiratschef, über das wirtschaftliche Wohlbefinden des Vereins, so nennen wir es mal. Jürgen, du hast die erste Frage an Boy Mesenburg.
Jetzt habt ihr das ein Jahr lang ja ganz hervorragend, jedenfalls sportlich, wirtschaftlich, da wollen wir was zu hören, geschafft. Wie ist die Situation?
Ja, sie ist, immer sagen, angespannt, anstrengend, aber nicht hoffnungslos, weil natürlich zunächst einmal die Mannschaft, zumindest unsere Mannschaft, das gilt ja nicht für alle Mannschaften der Bundesliga, ja, unsere Mannschaft alles dafür getan hat, uns zu motivieren. Als derzeitiger Stand gilt es ja festzustellen, dass wir nach Barcelona in der Champions League die zweitbeste Mannschaft sind, zumindest wenn man die Gruppenphasen und auch in der Bundesliga oben mitspielt. Das hilft sicherlich, das Umfeld bei Laune zu halten. Hier ja vor allen Dingen die Sponsoren, die ja im Grunde weitestgehend gar nicht zurückgesteckt haben und ihren vollen Einsatz bringen. Das gilt ja von Club 100 bis zum Hauptsponsor. Ja. Wir auch für die nächste Saison keine Kündigungen oder keine Szenarien haben, die uns in die Situation versetzen, möglicherweise mit geringeren Sponsoreneinnahmen zu rechnen. Also das Feld ist gut bestellt. Die Europäische Liga hat ja uns auch durch die Siege einige Einnahmen beschert. Das ist auch sicherlich herauszustellen. Und ansonsten versuchen wir, den Blick nach vorne zu richten und sehen uns natürlich ein Ende der jetzigen Situation vorbei, die für uns so auch nicht voraussehbar gewesen ist. Dass wir auch heute noch, ich sag mal so, über eine leere Flens Arena sprechen.
Die SG hatte in Bundesliga und Champions League 14 Heimspiele unter Corona-Bedingungen, davon 9 Geisterspiele. Zu Saisonbeginn gab es ja so einen kleinen Hoffnungsschimmer, 5 Spiele vor Zuschauern. Maximale Kapazität war 1200, das ist wenig. Mhm. Im Schnitt sind dann auch 729 Fans gekommen. Sie haben, das ist ganz interessant, Sie haben im April bei uns im Podcast gesagt, wenn wir das mit Menschen nicht wollen, sollten wir es so lange lassen, bis wir wieder können. Das ist ja nun anders gekommen und die Gründe sind auch klar. Wie lange ist es noch durchzuhalten ohne Fans?
Tja, also ja, wenn man nicht die Hoffnung hat, dass wieder Fans dazukommen, dann muss man eigentlich die Segel streichen. Also wir sind ja keine digitale Sportart und wir sind ja kein Videospiel und was wir wollen, sind ja Zuschauer, das wollen auch die Sportler. Es ist erstaunlich, wie sie doch irgendwie scheinbar, wie wir sagen, alle damit abgefunden haben, Woche für Woche ohne Zuschauer zu spielen. Wie es vielleicht doch aus Sicht der Sportart richtig war, sich doch präsent zu halten durch das Fernsehen. Es hat ja auch niemand gerechnet, dass es so lange dauern soll. Also wir haben ja in den Annahmen, wir waren immer davon ausgegangen, naja, also lass uns mal irgendwie zum Ende des Jahres 20 vor halber Halle spielen und dann kommen wir schon aus dem Knick. Und wir wollten eigentlich zum jetzigen Zustand irgendwie halbe, dreiviertel Halle voll haben. Und heute kalkulieren wir mit keinem Zuschauer bis Ende der Saison in unseren, ich sag mal so, Real-Case-Szenario. Und das ist natürlich schon bitter. Aber das ist jetzt so, wie es ist. Da lamentieren wir auch nicht mehr herum. Wir haben unseren Etat soweit, ich sag mal so, aufgestellt. Es ist auch letztendlich wirtschaftlich völlig unerheblich, ob wir nun noch mit 700 Zuschauern spielen, 5 Spiele oder nicht. Für die Spieler ist jeder Zuschauer dankbar. Aber wir haben ja auch zur Kenntnis zu nehmen, dass wenn wir 10.000 oder 1.000 Zuschauer reinlassen konnten, doch nicht mal 1.000 Zuschauer gekommen sind. Das heißt, irgendwie wenn, dann wollen wir eigentlich auch die alten Bedingungen wieder haben und nicht in Sektionen aufgeteilt sein und nicht mit Mundschutz sitzen und nicht auf Abstand sitzen. Wenn, dann wollen wir auch ja einigermaßen Fankultur und Kulisse wieder haben und das kriegen wir wohl erst in der nächsten Saison wieder hin. Ja. Ne?
Das hört sich ja relativ optimistisch an, Ihre Aussagen. Bekannt ist ja auch, dass nicht alle Bundesligisten so einen guten Sponsorenstamm haben wie die SG. Und es wird ja befürchtet, dass für die neue Saison nicht mehr alle jetzigen Bundesligisten aus finanziellen Gründen mitmachen können. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Also das Erste ist, wir sind ja immer so ein bisschen vorausgeprescht, auch mit Einbeziehung der Spieler in Gehaltskürzungen und ja, und in sparsamen Umgang und wir sind da irgendwie, glaube ich, unserer soliden Kaufmannschaft gefolgt. Das haben nicht alle getan und die sind vielleicht auch im Nachhinein jetzt nochmal bitter erwischt worden. Ist jetzt durchaus nicht unbemerkt geblieben, dass einige Vereine doch auch Probleme haben, ihren Kader verkürzen müssen oder doch ja Strukturveränderungen einleiten oder demnächst einleiten müssen. Also wir haben da gut gehaushaltet und wir haben natürlich auch einen sehr bekennenden Sponsorenpool und wir haben so vernünftige Spieler, die auch ihren Teil beitragen konnten. Ich glaube, das Erwachen kommt in der nächsten Saison. Mhm. Wenn irgendwo auch klar wird, welche Sponsoren in welcher Stärke den Verein in der Bundesliga weiter zur Verfügung stehen und wie sich dann auch das Umfeld wieder neu in die Hallen begibt. Viele Vereine sind ja doch auch erheblich von den Zuschauereinnahmen abhängig und da bleibt abzuwarten, wie so die Pandemie ihre Spuren unter den Zuschauern hinterlassen hat. Das meine ich jetzt nicht, dass da Zuschauer verstorben sind, sondern inwieweit die Zuschauer bereit sind, wieder in die Hallen zu gehen und sich sicher fühlen und wie auch diesen Vereinen das gelingt, dieses Sicherheitsgefühl wieder zu etablieren. Denn irgendwie, wir sollen ja wieder Nähe ausüben und im Moment üben wir alle Abstand und da muss ja auch in den Köpfen sich was verändern. Ich glaube sogar, dass der Sport da ein Vorreiter sein kann, wieder für die Gesellschaft wieder zueinander zu kommen. Deswegen denke ich mal, der Sport hat da auch eine große Zukunftsrolle, die Gesellschaft wieder, ich sag mal so, zueinander zu schweißen, die ja im Moment nur davon lebt, auf Abstand zu gehen.
Das heißt, Herr Mesenburg, wir sollten uns nicht davon blenden lassen, dass jetzt alle Vereine die Lizenzunterlagen eingereicht haben für nächste Saison, sondern erstmal abwarten, was dann tatsächlich sein wird.
Ich glaube, die HBL wird ja auch alles tun, die Vereine zu unterstützen und ist da, glaube ich, im Moment nicht darauf erpicht, jetzt Vereinen das Leben noch unnütz schwer zu machen. Das ist so ein bisschen wie die Aussetzung der Konkurrenz, der Konkursklausel in der Wirtschaft. Ich glaube, dass wir 2-3 schwere Jahre vor uns haben und dass eine längere Zeit dauert, bis alles wieder rund läuft. Gefordert sind ja in diesem Fall auch die Vereine selbst, wie gesagt, solide und mit Augenmaß zu arbeiten. Man merkt und man sieht sie in Dänemark, Aalborg oder in anderen Ländern auch nochmal einzelne Vereine, dass so die einen zur Vorsicht mahnen und die anderen volle Pulle Gas geben, vielleicht um ihre Chance zu suchen. Also das wird schwierig, auch da Solidargedanken einzufordern. Insofern glaube ich, gibt es unruhige Zeiten, die vor uns liegen, aber die sind alle machbar. Also wenn alle vernünftig bleiben, dann ist das alles machbar. Der Staat hat ja auch geholfen. Wie gesagt, viele Spieler waren bereit zu helfen. Es liegt jetzt an uns Fans und Zuschauern, dem Handballsport in der Halle wieder eine Chance zu geben. Also das ist letztendlich auch eine Abstimmung mit Füßen nachher. Also wenn die Hallen auf sind, dann kann ich ja nur hoffen, ja, kann fast bitten, dass die Zuschauer wieder in die Hallen kommen, um dann dem Hallensport eine Chance zu geben. Das kann ich noch nicht ganz absehen. Ich glaube, die Flensburger Fans sind heiß auf unsere Mannschaft, gerade weil sie eben auch sportlich echt überzeugt und eine herausragende Saison bis jetzt gespielt hat.
Stichwort, der Staat hat geholfen, das Land ja auch. Wir haben gehört, dass Sie sich jetzt am Mittwoch mit Vertretern oder einem Vertreter, der ein bisschen was zu sagen hatte, aus der Landespolitik treffen. Geht es da um Geld?
Nö, also da geht es um alles. Da geht es um alles das, was infolge der Pandemie die SG begleitet. Da geht es sicherlich auch um Halle und um andere Rahmenbedingungen. Das Thema Geld ist ja mehr oder weniger, ich würde sagen, geregelt, aber da gibt es ja vom Bund neue Richtlinien und die uns lediglich die Chance geben, auch in diesem Jahr eine Unterstützung zu erfahren. Aber es geht natürlich um die weiteren Rahmenbedingungen im Sport und natürlich auch die Frage, wie sich die Hallen zukünftig sicherer aufstellen.
Sind Sie denn zufrieden, wie es mit Bund und Land war, mit den Mitteln, die da geflossen sind?
Naja, das eine ist die Mittel, ja, da sind wir zufrieden. Ich finde, dass der Staat, der ja im Grunde ja letztendlich mit Steuergeldern vernünftig haushalten soll, da eine angemessene Unterstützung des Profisports, finde ich, geleistet hat. Das ist ja finde ich, in so einer Krise muss es ja eine Aufgabe von allen Seiten sein. Und da, finde ich, hat der Staat angemessen unterstützt. Ob das zu wenig oder zu viel ist, das ist ja schwierig zu sagen. Aber angemessen unterstützt, das finde ich schon. Und auch das Land hat sich klar zum Handballsport und auch zu anderen Hallensportarten oder zu anderen Sportverein klar bekannt. Das war auch oder immer sehr wohltuend, das muss ich schon sagen. Da sind wir gut aufgehoben. Ich hätte mir sicherlich gewünscht, dass wir die Zeit stärker genutzt hätten, die Flens Arena, ich mal sagen, zu ertüchtigen und gerade die Zeit ohne Zuschauer hätte man sicherlich besser nutzen können. Da hat man im Grunde ein Jahr lang wieder nichts getan und das ist auch aber so ein Zustand, den ich eigentlich wenig akzeptieren kann.
Ja, das stimmt, wo Sie
ich akzeptieren möchte.
Ja, die Pläne liegen ja alle vor, um die Halle noch zeitgemäßer zu gestalten. Gibt es dagegen über der SG eine Erklärung, warum das nicht weitergegangen ist?
Ja, da wird der Ball dann ja irgendwie seit Monaten und oder seit ja mittlerweile seit Jahren hin und her geschoben. Klar ist, dass wir nicht Besitzer der Halle sind und darauf abhängig sind, dass andere etwas tun. Und da muss man sagen, da spielt dann vielleicht nachvollziehbar, vielleicht auch nicht der Handballsport dann im Moment nicht die Rolle. Man widmet sich dann anderen Themen zu. Zu verstehen ist das nicht. Und da ist wieder eine Chance getan, im Grunde für die Zeit danach. Also wenn man glaubte, dass die SG Ende 21 nicht mehr existieren würde, dann mag das ja alles der richtige Weg sein. Aber wenn man die Chancen sehen will und die Zukunft sich erarbeiten will, gerade in der Krise, dann ist das nicht nachvollziehbar. Zumal das Land ja viel Geld bereitgestellt hat und das einfach nicht abgerufen wird, weil man einfach da relativ untätig. Das ist für mich nicht nachzuvollziehen und da weiß ich mittlerweile auch nicht weiter, warum da Flensburg und auch der Kreis da so inaktiv sind. Man hat viele Gespräche angekündigt, immer wieder, aber es ist nie ein Gespräch passiert. Und da sind wir jetzt auch am Ende und mal sehen, wer uns da nochmal helfen und unterstützen kann.
Okay. Herr Mesenburg, Sie haben gesagt, der Etat für die kommende Saison steht. Auf welcher Annahme fundiert dieser Etat? Auf der Annahme, wir werden vielleicht wieder Teilauslastung haben, auf der Annahme, wir haben eine halb gefüllte Halle, wir haben eine gefüllte Halle. Wie ist das?
Also, da habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt, der Etat bis Ende der Saison steht, da wissen wir genau, wo wir auslaufen. Für nächste Saison haben wir Etatplanungen, die natürlich Annahmen voraussetzen und darauf sprechen Sie ja an. Die Annahmen sind natürlich dass die Sponsoren mindestens das weiter leisten wie bisher. Ich glaube, dazu besteht auch kein Zweifel und gerade da bin ich froh, dass die Mannschaft die sportliche Grundlage dafür ja auch legt, dass jeder Sponsor dabei bleiben möchte. Der kann, wir haben Gott sei Dank auch wenige Sponsoren, die Pandemieverlierer sind oder in der Krise durch die Pandemie sind. Viele unserer Sponsoren kommen gut durch die Zeit und können deshalb auch die wirtschaftlichen Verpflichtungen aus den Sponsorenverträgen erfüllen. Ansonsten planen wir für die nächste Saison mit begrenzten Zuschauereinnahmen, aber denken schon, dass das über dem Schnitt vielleicht mit einer halben Halle schon geplant werden kann. Da sind wir optimistisch. Da gibt es auch schon optimistischere Szenarien. Das hat ja etwas damit zu tun, wie man glaubt, durch die Impfung die Immunität herzustellen und größere Zuschauerzahlen auch in die Halle zu lassen. Da wird es sicherlich auch in Abstimmung, das sind wir ja nicht alleine, das geht ja auch um Konzertveranstalter und andere, die da nach Lechzen wieder klare Aussagen zu haben, was die Zuschauer angeht. Wir sind da etwas vorsichtig und setzen aber schon gewisse Zuschauerzahlen wieder voraus.
Wird die SG denn in guter Hoffnung Dauerkarten verkaufen?
Ja, das ist, glaube ich, die schwierigste Frage. Ich glaube, die Dauerkarteninhaber, die ja schon mal einmal sehr großzügig auch auf die Rückerstattung von nicht geleisteten Spielen, will ich mal so sagen, gespendet haben, unterstützt haben, erwarten natürlich jetzt, dass wir, wenn wir Dauerkarten verkaufen, auch verlässlich dann spielen. Ab wann der Zeitpunkt ist, dass wir zuverlässig Dauerkarten verkaufen könnten, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Dazu brauchen wir ja auch verlässliche Rahmenbedingungen. Also wenn Sie mal bedenken, dass wir jetzt noch aktuell noch einen Platz, einen Nebenplatz freilassen sollen und, dann wüssten wir jetzt ja nicht, welche Dauerkarten wir verkaufen. Können wir Stehplätze verkaufen? Ja, nein. Gibt es einen Catering-Bereich? Also da sollten wir uns, meine ich, jetzt nicht zu nervös machen, dass mal ein bisschen Zeit ins Land gehen. Ich glaube, dass wir da im Mai oder Juni schon bessere Aussagen machen können. Die nächste Saison beginnt ja, jetzt kann man ja fast sagen, Gott sei Dank sehr spät durch die Olympischen Spiele.
Ja.
Also wir sollen ja antizipieren, wie sie bis zum September ist und ich hoffe da, dass wir vielleicht begrenzt Dauerkarten verkaufen. Vielleicht können wir auch erst, vielleicht müssen wir auch die ersten Spiele erstmal ohne Dauerkarte abspielen, um zu sehen, wie alles funktioniert. Ja, da werden wir uns beraten in den nächsten Wochen und Monaten. Und auch da werden wir ja abstimmen müssen mit der Politik, weil wir können ja nicht einfach Dauerkarten verkaufen, ohne die Rahmenbedingungen geklärt zu haben.
Ja, und im Hinblick auf eine weitere Festigung des guten Sponsorenpools hier in Flensburg wäre natürlich ein Titel, sagen wir Champions League oder lieber ja noch die Meisterschaft, das richtige Zeichen, oder?
Ja, was so lieber ist, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall wollen wir einen Titel holen.
Ja.
Deswegen glaube ich, dass das erste große Event volle Halle gar nicht die Halle ist, sondern dass wir irgendwo draußen auf dem Platz stehen und irgendwo irgendeinem Pokal zujubeln.
Ja.
Das ist jeweils meine Hoffnung und also die Hoffnung ist auch nicht unrealistisch, glaube ich, wenn man das Leistungsvermögen unserer Mannschaft sieht.
Ja.
Und die Mannschaft ist heiß und wir haben eine Menge Spieler in unserer Mannschaft, die im Endspiel der letzten Weltmeisterschaft war und ich denke, dass wir da ganz, ganz lange um den Titel mitspielen werden und ja, ich verspreche mir da viel von dem weiteren Saisonverlauf. Das wird spannend, das wird ganz toll werden und die Mannschaft wird uns da noch in Atem halten, glaube ich.
Herr Mesenburg, eine Abschlussfrage. Die SG kriegt tolle Spieler dazu im Sommer. Emil Jakobsen, Anton Linsko, Kevin Möller. Durchaus spannend ist natürlich die Frage, wie tritt man eigentlich in so einer Pandemie, in so einer Krisenzeit an potenzielle Neuzugänge heran? Gibt es da mehrere Vertragsmodelle, dass man sagt, wenn unsere Situation so bleibt, wie sie ist, dann greift dieser Vertrag oder wenn sich die Situation verbessert, wir der Normalität näher kommen, dann greift ein anderer. Können Sie uns da Einblicke gewähren? Verständnis 100%, wenn Sie das nicht können.
Ja, ich habe natürlich Einblicke. Also es gibt natürlich den Originalvertrag, den jeder hat und jeder Spieler muss jederzeit bereit sein, sich in einer Krisensituation Veränderung des Vertrages, der dann gleichbleibend für die ganze Mannschaft ist, unterzuwerfen. Das müssen auch die Neuzugänge. Also das müssen die Neuzugänge auch, wenn es vielleicht im nächsten Jahr alles normal läuft und im übernächsten Jahr wieder was ist. Also das gibt immer den Originalvertrag und dann gibt es die Situation, dass man dann aktuell sich der Situation, die mit der Mannschaft vereinbart wird, unterwirft. Und insofern, da gibt es auch gar keine Zweifel bei den Neuzugängen, die ja auch mitbekommen, was geschieht und ja auch erschrocken sind, dass sie viel länger vor leeren Hallen spielen als gedacht. Also die Spieler sind eher positiv darauf angetan, was wir im Umfeld alles leisten, um ihre Gehaltssituation einigermaßen zu erfüllen. Also die kriegen ja mit, was Sache ist. Und solange sie in eine leere Halle einlaufen, sind sie da ja auch sehr realistisch. Also alle sind aus meiner Sicht geerdet und haben ja auch mitbekommen in ihren Heimatländern, was los ist. Und wie gesagt, die Neuzugänge, ist auch ein Kevin Möller, weiß, dass er gegebenenfalls erstmal mit reduziertem Gehalt hier beginnen muss, weil es noch da eine vollständige Absprache gibt im Hinblick auf die Zuschauerzahlen. Und da ist eigentlich überhaupt keine schwierige Situation entstanden.
Okay.
Prima.
Herr Mesenburg, vielen Dank für die Einblicke. Wenn wir hier mit was Positivem rausgehen wollen, dann können wir wirklich festhalten, die SG hat es bisher gut gemeistert.
Genau, das kann man unterstreichen und hoffen wir, dass das sich in den nächsten Wochen und Monaten auch bestätigt, meine Aussage.
Ja, Boy Mesenburg hat es gesagt, die sportliche Leistung der SG macht es allen im Umfeld leichter, mit der Krise zurechtzukommen. Bundesliga Platz 1 nach 18 Spieltagen, zumindest nach Pluspunkten, in der Champions League als Gruppensieger ins Achtelfinale vorgestoßen. Das sieht auf dem Papier sehr gut aus und wir wollen die sportliche Leistung der SG jetzt nochmal ein bisschen vertiefen und das machen wir mit unserem Kollegen Jan, der hier bei uns sitzt. Jan, schön, dass du dabei bist.
Gerne.
Vor der Saison überlegt man sich ja immer, ja, was geht diese Saison für die SG? Was kann sie schaffen, was kann sie erreichen? Was waren deine Erwartungen vor der Saison und hat die SG die bisher übertroffen?
Die Erwartungen vor der Saison waren ein bisschen verhalten, weil es war schon eine Wundertüte mit den Lasse Möller, Franz Semper und
Mats Mensa. Muss ich selber einmal kurz überlegen.
Ja, zwei hat man immer drauf, einer kommt dann dazu. Nee, wir wussten nicht, wie werden sie genau passen und wie werden sie sich hier entwickeln. Und es hat sich wieder gezeigt, dass die SG wirklich ein sehr, sehr glückliches Händchen und kenntnisreiches Händchen hat bei der Mannschaftszusammenstellung, ne? Weil alle drei das, was wir gesehen haben, leider haben wir von allen nicht alles sehen können und von einigen gar nicht viel. Aber das, was wir gesehen haben, hat gezeigt, dass sie perfekt passen. Sehr überrascht bin ich von Mats Mensa, den ich bei den Rhein-Neckar-Löwen nicht so stark gesehen habe. Und hier ist er richtig aufgeblüht und in meinen Augen eine ganz wertvolle Verstärkung und Ergänzung.
Ja.
Wem haben wir das denn da so richtig zu verdanken, dass der oder die richtigen Spieler aussuchen?
Das ist sicherlich in erster Linie Mike Machulla und er tauscht sich natürlich aus mit Marc Bult und mit Dirk Schmeschke und
Lars Christiansen ist da ja auch
sehr involviert mittlerweile. Dann haben die hat die SG ein sehr gutes Netzwerk. Skandinavien lässt sich sicherlich auch da beraten. Ich glaube, und dann bildet sich einfach, sie gucken auch sehr früh, Jahre vorher nach Spielern. Lasse Möller war, glaube ich, sehr lange unter Beobachtung und dann wurde das eben in trockene Tücher gebracht. Ich glaube, man schaut auch so nach Erfahrungen wie mit Canton Mahé noch genauer hin, also nicht nur aufs Handballerische, sondern aufs Menschliche, Charakterliche, ob das alles passt. Da gab es ja einige Probleme in der ersten Meistersaison. Ist trotzdem alles gut gegangen. Aber ich glaube, jetzt ist wirklich wieder eine Mannschaft zusammen, in der alle perfekt zusammenpassen. Das hat Hampus Wanne kürzlich auch mal betont. Und Mike Machulla sagt auch, man hat jetzt eine Spielphilosophie gefunden, in der sich alle wohlfühlen. Ein System, in dem jeder eine klar definierte Rolle hat und genau weiß, worin er in diesem System steht, was er zu tun hat.
Jan, du hast es eingangs angedeutet. Wir wollen gar nicht aufzählen, wer jetzt alles verletzt war in dieser Saison, denn wir haben vorher uns darüber unterhalten und es hat sehr lange gedauert, bis man alle beisammen hatte. Es war wirklich viel, angefangen mit Johannes Goller in der Vorbereitung und jetzt jüngst ja, Alexander Pettersson zum Beispiel. Ist das etwas, was dich wirklich sehr beeindruckt hat, wie die SG mit Verletzungen umgeht und immer wieder eine Lösung findet?
Ja, du hast zu Anfang nach den Erwartungen gefragt und sie sind eigentlich zweifach übertroffen worden. Das eine war, wie gut diese drei Neuen in das Gefüge passen. Und das zweite ist, wie die SG dann auch mit den Verletzungen, mit dem Verletzungspech umgegangen ist. Heindl und Goller fällt aus. Das ist normalerweise Anlass, sämtliche Hoffnung fahren zu lassen. Mike Machulla hatte der Situation auch gesagt, ja. Wir sind nicht konkurrenzfähig. Natürlich immer gemünzt auf diese absoluten Ansprüche an eine Spitzenmannschaft. Konkurrenzfähig in der Bundesliga allgemein schon, aber sicherlich nicht konkurrenzfähig, was Champions League-Titel und deutsche Meisterschaft anging. Und trotzdem hat er sich selbst und die Mannschaft auch eines Besseren belehrt, weil es unfassbar, wie kreativ, mit wie viel Improvisationsvermögen die mit den Ausfällen umgegangen sind. Ne? Also Goller, Heindl fallen aus, stehen halt Halt und Röth im Block. Und das haben wir in der Saison dann auch mehrfach erlebt. Dann fiel Semper aus, dann brauchte Röth Pause, dann spielt halt Mats Mensa im rechten Rückraum. Und das hat sich alles sehr gut eingespielt. Auch die Notlösungen und die Rumpfmannschaften haben sich hervorragend bewährt.
Welchen Anteil hat aus deiner Sicht Jim Gottfriedsson daran, dass das so gut immer aufgefangen werden konnte?
Ja, man staunt jedes Jahr wieder, welche Entwicklungsschritte Jim Gottfriedsson immer noch macht. Er ist noch mal ein Stück beeindruckender geworden. Man kann sagen, die totale Ruhe, manchmal fast unterkühlt und dann wieder explosionsartig eine Aktion. Das ist faszinierend zu beobachten, wie er dieses Spiel versteht, liest, auf jede Situation, alles, was der Gegner ihm präsentiert, Lösungen findet. Das ist schon sehr beeindruckend. Da hat er in dieser Saison nochmal wieder einen Schritt gemacht. Und ich glaube, da hat Mike Machulla natürlich auch ganz großen Anteil dran, weil er einer ist, der seine Spieler mitreden lässt. Und er gibt auch Verantwortung an ihn ab. Und also da fühlt sich Jim Gottfriedson, glaube ich, ganz super wohl in dieser Rolle. Und diese Aufgabe.
Ist ja auch irgendwie das beste Beispiel, wie ein Spieler über Jahre hinweg wachsen kann. Ne? Also Stück für Stück mehr Verantwortung bekommt und Stück für Stück auch einfach zurückzahlt.
Das ist sicherlich so. Und er dankt es auch immer wieder, auch so mit diesem besonderen Einsatz. Er spielt ja auch fast durch jedes Mal und ist bereit, wie Mike es ausdrückte, nach diesem Spiel, nach diesem sehr kniffligen Spiel am Sonntag in bei GWD Minden immer ein Stück Bereitschaft, auf dem Spielfeld zu sterben, wie er sich sehr drastisch ausdrückte. Aber das ist eben Jim Gottfriedson.
Wenn man diese beiden Spiele in wenigen Tagen kurz aufeinander in Kielce und dann in Minden so gegenüberstellt, mit demselben Personal, kann man das als Leistungsabfall bezeichnen, was in Minden gegenüber Kielce passiert ist?
Ich glaube, diese problematische Phase, die die SG in Minden erlebt hat, also nach klarer Führung, da muss sie dann halt auch ein bisschen Tribut zollen an die, auch Kielce war ja eine mentale Kraftanstrengung, dann dazu die strapazende Reise, das Spiel war nicht einfach. Da hat man denn mal 10 Minuten Hänger, das kann passieren. Also es ist, was die SG macht, mit eigentlich nur 12 Spielern, die regelmäßig auf der Platte stehen, das ist schon so ein bisschen Ritt auf der Rasierklinge. Und das kann mal kippen, wie im Heimspiel gegen Lemgo, dass man einen Punkt überraschend liegen lässt. Das hätte auch ohne weiteres in Minden passieren können. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob sie dann immer diese Kurve kriegt.
Du sprichst das Spiel gegen Lemgo an, das war ja ein 27-27 zu Hause. Natürlich ein verlorener Punkt, wenn man mit dem THW um die Meisterschaft streitet. War dieses Spiel auch ein Beispiel dafür, welchen Einfluss Geisterspiele nehmen können? Damit will ich sagen, natürlich war es in dem Spiel ein Nachteil für die SG, dass keine Fans auf der Tribüne waren und sie irgendwie nach vorne getrieben haben.
Ja, ich habe mit Johannes Goller darüber gesprochen und er hat da auch gesagt, wahrscheinlich hätten wir mit den Fans im Rücken dieses Spiel gewonnen. Mhm. Hätten uns aus man hätte in diesen problematischen Phasen eben diesen entscheidenden Schub gekriegt von den Fans. Das ist sicherlich so, aber ich glaube, dass die SG insgesamt in dieser ganzen Pandemiezeit eine der Mannschaften ist, die am besten mit dem Fehlen der Fans umgeht. Da haben andere mehr Schwierigkeiten. Und sicherlich hat es der SG auch in manchen Spielen in die Hände gespielt und es ist ein Vorteil gewesen, dass bei den Gegnern eben kein Druck von der Kulisse da war.
Ja, da hast du wahrscheinlich recht, wenn man da auch an Kielce denkt, wo Donnerstag triumphal gewonnen wurde, das ist natürlich eins der heißesten Pflaster in Europa. Und sicherlich auch in Lübeck, wo Minden ja im Moment spielen muss, wäre es sicherlich auch heiß geworden, als GWD da in der zweiten Halbzeit aufgeholt hat. Gibt es etwas, was bei dir noch Zweifel verursacht, mit Blick auf die weitere Saison? Irgendwas, wo du dir Sorgen machst? Du hast eben gesagt, Ritt auf der Rasierklinge mit dem wenigen Personal.
Ja, es ist nur noch ein Linkshänder zur Verfügung. Und wenn man sieht, was Magnus Röth in jedem Spiel einstecken muss. Komischerweise geht es immer gegen seinen Kopf. Ich glaube, ja. ob der mal lieber mit Kopfschutz oder mit dem Helm spielt, das muss man halt abwarten, wie lange geht das gut. Und dann natürlich Jim Gottfriedson, darf nichts passieren.
Das wäre der Super-GAU.
Das wäre der Super-GAU. Wenn sie jetzt mal bisschen vom Verletzungspech verschont bleiben. Im Grunde haben sie Verletzungspech für 3 Spielzeiten gehabt. Wenn jetzt alles gut geht auf der personellen Schiene, dann glaube ich, hat die SG eine sehr, sehr gute Chance, um 2 Titel sehr ernsthaft mitzuspielen. Das ist der einzige Unsicherheitsfaktor. Denn wenn alle da sind, kriegen sie es sehr gut hin, die Belastung so zu steuern, dass sie wirklich das Optimale aus diesem doch recht kleinen Kader herausholen.
Ja, und wenn es gut läuft, ist ja auch Alexander Pettersson Ende des Monats wieder verfügbar, was natürlich für Magnus Röth dann richtig wertvoll wäre. Jan, das gab kürzlich ordentlich Ärger mit der EHF, die zwei Champions-League-Spiele der SG gegen die SG gewertet hat. Porto und Skopje konnten nicht nachgeholt werden. 0-10 Tore, 0-2 Punkte jeweils. Entscheidungen am grünen Tisch haben ja spätestens seit der Entscheidung zur Meisterschaft vergangene Saison eine neue Dimension. Wie hast du diese Entscheidung von der EHF gesehen?
Ich habe sie nicht verstanden. Es war klar, dass die Spiele am grünen Tisch entschieden werden mussten. Ich denke auch, das wird von den Fans akzeptiert. Allerdings in diesem Fall fehlte mir da die Erklärung, warum die SG aufgrund von Corona-bedingten Reisebeschränkungen die Spiele gegen Vardar Skopje und
Porto
verliert, als verloren gewertet bekommt, während ein Spiel zwischen Vardar und Paris Saint-Germain unentschieden gewertet wird.
Und was bis heute, glaube ich, nicht erklärt wurde.
Es ist warum. Bis heute nicht erklärt worden und ich sehe da sehe ich dann allerdings eine Gefahr, wenn solche Sachen so intransparent entschieden werden, dann könnte schon die Gefahr drohen, dass man das Publikum verliert. Wenn die sagen, wenn hier die reine Willkür herrscht, dann machen wir das auch nicht mehr mit.
Mhm. Ja, die Gefahr besteht natürlich. Trotzdem hat die SG es ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, als Gruppenerster ins Achtelfinale geschafft. Das ist ja zuletzt vor 15 Jahren gelungen und da war das Format der Champions League noch ein ganz anderes. Zweimal Paris geschlagen, zweimal Kielce geschlagen. Wie schätzt du jetzt die Chancen Richtung Köln ein? Der Weg ist gar nicht mal so ungünstig.
Der Weg ist sehr günstig. Also durch den Gruppensieg können sie frühestens in Köln auf den THW Kiel treffen, was wahrscheinlich auch wieder der schwierigste Gegner auf dem Weg zum vielleicht zweiten Champions-League-Titel ist. Gut, muss sehen, wie das wird wieder eine sehr enge Zeit um Ostern herum.
Ja.
Mit schwierigen Spielen, mit Reisen und so weiter. Also gucken, ich bin sehr gespannt und auch recht zuversichtlich, dass es mal wieder klappen kann mit Köln.
Ja, wir wollten immer mit was Positivem aus unseren drei Teilen hier rausgehen. Boy Mesenburg konnte festhalten, die SG hat das Krisenjahr bisher sehr gut gemeistert, ist sehr gut durchgekommen. Und Jan, mit dir können wir jetzt festhalten, die SG spielt eine hervorragende Saison und es sind beide Titel möglich. Und dafür muss man noch nicht mal Berufsoptimist sein.
Nö, absolut drin. Also ich wäre nicht überrascht, wenn sie deutscher Meister und vielleicht sogar doublefähig ist. Das wäre drin mit dem Potenzial, das in dieser Mannschaft steckt. Aber wie gesagt, es bleibt ein Ritt auf der Rasierklinge mit dünner Personaldecke. Es darf jetzt wirklich nicht mehr allzu viel passieren.
Jan, vielen Dank für deine Meinung. Im dritten und letzten Teil der Folge begrüßen wir jetzt Ingo, den Vorsitzenden der Wikinger. Das haben wir im Einstieg zur Folge ja auch schon gesagt. Und da haben wir auch schon gesagt, dass es ja über ein Jahr her ist. 4. März 2020, die SG gewinnt zu Hause gegen Melsungen vor 6.004 Zuschauern. Ingo, erstmal herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Ja, für uns ist jetzt nicht das genau heute, weil am 8. März waren wir noch mit in Berlin zur ausverkauften Max-Schmeling-Halle mit dem Bus voll irgendwie und noch einige privat gefahren, weil der Bus rappeldicke voll war. Ja, wie gesagt, für mich ist genau heute ein Jahr.
Ja.
Ein Jahr ohne richtige Halle.
Genau, du sagst, also die Folge erscheint am Dienstag, das ist dann der 9., aber heute Montag nehmen wir auf, genau ein Jahr. Und ja, wie ist es denn? Sind dir diese Erinnerungen durchaus noch sehr präsent oder kommt dir das schon fast vor wie einer aus einer längst vergessenen Zeit?
Ja, wir versuchen immer, das irgendwie intern so ein bisschen aufrecht zu erhalten und hoffen natürlich, dass es auch wieder hoffentlich bald wieder weitergeht. Natürlich fehlt einem das, die Emotionen fehlen, die Leute fehlen einem. Ja, und in der vergangenen Zeit ist es nicht. Wir hoffen, dass es eine kurze, also dass das Jahr jetzt endgültig zu Ende geht und dass es dann auch, ja, dass es aufwärts geht und dass wir wieder los dürfen.
Ja, du sagst, es fehlt ganz viel. Kannst du das noch so ein bisschen konkretisieren? Jetzt sagen wir mal, die SG spielt, du kannst es natürlich jetzt nur am Fernseher verfolgen. Wann fängt an so einem Spieltag an, etwas zu fehlen?
Ja, es fängt ja schon irgendwie, wir vom Vorstand, irgendwie sind die ersten zwei, und da bin ich immer bei, sind ja schon irgendwie vor Hallenöffnung in der Halle, also gehen irgendwie unten rein und kriegen da schon den ersten kurzen Schnack, und dann gehen wir zum Stand und bauen den Stand auf. Und das ist jetzt ja alles, jetzt fängt das Spiel um 13:30 an und dann ist um 12:45 geht der Fernseher an, so gefühlt. Dann hört man auch ein bisschen Vorberichte. Und ja, sonst sind es irgendwie 2-2,5 Stunden irgendwie, die man vorher da ist. Das fehlt natürlich total. Ja, und auch das Ganze irgendwie so rundherum. Also dann kommen die Mitglieder an den Stand, dann kriegt man hier einen um Hals und begrüßt da einen. Und ja, dann nimmt man halt auf, was so, oder teilt mit, was so als nächstes geplant ist. Und das ist ja alles irgendwie komplett eingebrochen.
Definitiv, ja. Ist denn die Vorstellung, in der Hölle Nord zu sein, und die Hölle Nord ist vielleicht sogar ausverkauft, noch vorstellbar für dich? Ist das noch real?
Ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also ich möchte es natürlich so schnell wie möglich wieder, aber ich glaube, ja, dass wir es in diesem Jahr vielleicht gar nicht irgendwie mit voller Halle wieder erleben werden. Also ich hoffe, dass wir irgendwie zur neuen Saison, sag ich mal, irgendwie wieder eine Dauerkarte kaufen können. Und dass wir zur neuen Saison dann auch irgendwie langsam Stück für Stück wieder zur hoffentlich Normalität, also im halben Jahr hoffentlich zur Normalität zurückführen. Das ist der große Wunsch, aber ansonsten tappen wir natürlich genauso im Dunkeln wie alle anderen auch, was mit Veranstaltungen in jeglicher Form geht.
Das hätte mich jetzt auch gewundert, wobei es mich sehr gefreut hätte, wenn du jetzt mehr gewusst hättest als alle anderen.
Wenn ich gesagt hätte, ja, jetzt geht am so und so vielen September geht's los mit unserem ersten Heimspiel gegen die falsche Förde und wir gewinnen mit 3 Toren, ich weiß es nämlich schon.
Genau, das wäre schön gewesen, ja. Das Thema Dauerkarten haben wir auch mit Boy Mesenburg angesprochen und der musste natürlich auch da ein bisschen bremsen. Er war zwar sehr optimistisch, was den weiteren Verlauf angeht, aber ja, er musste natürlich auch sagen, dafür ist es jetzt noch viel zu früh. Vielleicht kann man im Mai, Juni dann mehr sagen. Vielleicht die ersten Spiele noch ohne Dauerkarten und dann erst ein bisschen versetzt einsteigen.
Ja, wahrscheinlich wird es irgendwie in 22 hoffentlich wieder mit voller Halle gehen. Wie gesagt, jeder Tag früher würden wir natürlich alle begrüßen, aber ja, sagen kann man es einfach nicht.
Zu Saisonbeginn waren ja 5-mal Zuschauer möglich, natürlich nur wenige. Wie oft warst du in der Halle?
5-mal.
Das habe ich erwartet.
Ja, wir hatten erst noch gedacht bei den ersten Spielen so, also es war immer klar, dass wenn es aufgeht, wenn Zuschauer erlaubt sind, dass wir dann hinwollen. Und am Anfang hatten wir noch so ein bisschen vermeintlich die Angst, dass der Rand viel zu groß auf die Karten wird. Aber da hatten irgendwie, es gab ja für jeden Fanclub irgendwie eine Anzahl an Karten und das wurde auch irgendwie nicht erschöpft letztendlich. Da waren wir schon so ein bisschen enttäuscht bei einigen Spielen, dass irgendwie, ja, das hätten noch mehr rein dürfen, aber es war eben nicht so. Und im Nachhinein, jetzt ist wieder irgendwie ja gefühlt ein halbes Jahr oder 4 Monate um. Letztendlich muss man es irgendwie, heute sehe ich es auch ein bisschen anders vielleicht, aber zu dem Zeitpunkt waren wir richtig, richtig enttäuscht, dass nicht mehr da waren. Also nach dem Motto, wir dürfen Summe X Karten verkaufen und es waren eben 200 weniger oder noch mehr.
Ja, und jetzt kommen einem diese Zahlen schon wieder hoch vor, ne? 800 Zuschauer, würde man jetzt schon wieder denken, wow, 800 Leute, immerhin. Wir haben ja auch damals drüber gesprochen für einen Zeitungsartikel und da war ja die Entwicklung aber schon so, dass das Vertrauen in das Hygienekonzept gewachsen ist. Dann waren gegen Minden auch mal über 1000 Leute da.
Ja, also das war auch, bin ich fest von überzeugt, dass wir, also dass die SG von ihrer Seite alles richtig gemacht hat und alles versucht hat, auch irgendwie das Konzept nach Möglichkeit zu 100% erfüllen. Und es wurde verschärft darauf geachtet auf allem und das, also da habe ich auch keine Angst gehabt. Oder es sind, natürlich ist in der Euphorie und beim Schreien vielleicht mal die Maske verrutscht, aber sicherlich nicht mit böser Absicht dahinter.
Wie verfolgst du jetzt seit dem erneuten Zuschauerausschluss die Spiele? Machst du dir da zu Hause vielleicht so ein kleines Event sogar draus?
Nee, also ein Event ist es irgendwie nicht. Also es wird einfach halt geguckt irgendwie auf den, also Champions League und Bundesliga eben ganz normal, auf Sky, auf The Zone. Und ja, also es ist was ganz anderes. Also man verfolgt die Spiele gestern auch viel spannender, als es eigentlich sein müsste. aber irgendwie in dem Sinne kein Event. Man kann sich ja auch nicht, ein Event wird, wo man sich vielleicht wieder mit ein paar Leuten treffen kann, aber so ist man ja irgendwie schon so ein bisschen in Anführungsstrichen in seinem Hausstand eingefecht und so gucken wir halt zu zweit irgendwie und sobald es wieder ja mit mehreren Leuten hoffentlich auch bald in Flensburg geht, wenn wir sicherlich dann auch mal mit den 5, 6 oder was auch immer erlaubt sein wird, gucken, dann tritt vielleicht schon so ein bisschen Event-Charakter auf, aber es ist natürlich nichts mit live zu vergleichen.
Es wurde also nicht neben dem Fernseher das Tablet aufgestellt und dann ein großes Zoom-Meeting, wo dann ein paar Fans sich getroffen haben.
Nein.
Das wurde nicht gemacht. Ja, und du sagst es, als Flensburger braucht man ja sowieso im Moment noch ein bisschen mehr Geduld als alle anderen. Sonst könntet ihr euch ja immerhin schon mal wieder zu fünft aus zwei Haushalten jetzt zum SG-Gucken treffen.
Ja, dann wird es sicherlich auch gemacht, aber es ist ja, es ist eben nicht vergleichbar. Also dann, ja, man schreit ja nicht alleine vor sich. Man schreit am besten und leidet am besten alleine zu Hause, finde ich auch.
Ja. Die Familie, das Umfeld, sind die aber vielleicht sogar ganz froh, dass Ingo mal ein bisschen mehr Zeit hat?
Ja gut, meine Frau habe ich beim Handball kennengelernt und irgendwie über den Fanclub, deswegen ist es da nicht so. Die Familie irgendwie, meine Nichte und so, die sind alle, mein Bruder, alle mit dem Fanclub, so denn ich, wissen die das. Und ja, Freunde, am Anfang war es natürlich schon so, nur die trifft man jetzt hier auch wieder nicht. Also eigentlich gewinnt man ja nicht wirklich viel dabei. Also wir dürfen ja auch eh so keine treffen, also ist es natürlich auch, ja, es ist eigentlich schwierig dann irgendwo. Was ich glaube, ist einfach, dass es in einigen Kategorien, also eher in den teureren Sitzplätzen, vielleicht wirklich Leute auf einmal sagen, okay, jetzt habe ich ein Jahr keinen Handball gehabt, so kann ich auch drauf verzichten oder so. Aber das merken wir nicht an den Mitgliederzahlen. Wir haben eher noch irgendwie 2, 3 neue dazu bekommen, als irgendwelche verloren. Wobei wir natürlich im Moment auch keine Beiträge einziehen, weil wir das Geld ja auch gar nicht für irgendwelche Sachen ausgeben können. Also wie gesagt, ich glaube eher, dass vielleicht es wieder Karten leichter gibt in der teuren Kategorie als Beispiel, weil viele vielleicht auch nach einem Jahr Abstinenz irgendwie ja, sagen, sie brauchen es nicht mehr oder denen langt es im Fernsehen. Da gehöre ich nicht zu, das wollte ich damit nicht sagen.
Ja, das ist interessant, dass du das ansprichst. Boy Mesenburg hat die Vermutung geäußert, er geht eigentlich davon aus, dass die Leute einfach heiß sein werden auf Handball. Natürlich muss man dann die Unsicherheiten dazu nehmen. Bei dir höre ich jetzt raus, du hast durchaus ein bisschen Sorge, dass es in dem Pandemiejahr ja so eine Art Entfremdung der Menschen vom Handball, der eigentlich immer zu ihrem Leben dazugehört hat, dass es da so eine Art Entfremdung gibt und die Leute dann sagen, also der freie Donnerstagabend, der freie Sonntagnachmittag, das hat mir ganz gut gepasst.
Also ich glaube, dass es einige sagen werden und davon bin ich fest überzeugt, dass es einige sagen werden. Ich mache mir keine Gedanken, dass man die Karten nicht anderweitig verkaufen kann. Aber man wird andere Gesichter sehen. Das ist in der Champions League ja auch ganz häufig so, dass ganz andere, manchmal die Stimmung gar nicht schlecht ist irgendwie, obwohl vielleicht nur 4.000 Leute da sind, weil die da sind, alle Bock haben.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie einen riesen Kartenkontingent jedes Spiel über haben, aber ich glaube, das Publikum wird sich ändern.
Okay, ja, das ist ein interessanter Punkt, definitiv. Wie findest du oder wie ist dein Eindruck Handball allgemein? Jetzt gab es ja über die Entscheidung in der letzten Saison, wollen wir gar nicht mehr sprechen, als der THW Kiel zum deutschen Meister erklärt wurde. Nun gab es kürzlich von der EHF auch die ein oder andere Entscheidung und Wertung am grünen Tisch. Wie wird das im Fanlager aufgefasst? Trüben solche Entscheidungen, die nicht sportlich getroffen werden, die Begeisterung für den Sport?
Ja, man fragt sich natürlich schon, mit was für einer Gerechtfertigung irgendwie oder nach welchen Kriterien irgendwann irgendwas entschieden wird. Sicherlich hat man es vielleicht eine Woche oder zwei Wochen schon vorher gehört, aber man kann es einfach nicht glauben, wenn man nichts dafür kann, dass man da nicht irgendwie spielen, wenn man nicht spielen kann, weil es das nicht hergibt, die Situation, dass man dafür bestraft wird. Das ist eben einfach nicht sportlich. Das passt einfach nicht in unseren Augen zusammen. Da haben wir uns natürlich auch die Köpfe heiß geredet. Aber nichtsdestotrotz ist es ja am Ende irgendwie ziemlich genial gewesen. Auch das hat ja überall gestanden. Mike hat es gesagt, dass man natürlich stolz sein muss auf das, was man erreicht hat, obwohl man ja 4 Punkte am grünen Tisch verliert.
Absolut.
Also das ist schon ziemlich beeindruckend, was da gemacht worden ist oder geleistet worden ist.
Ja, aber auch das macht einen ja wieder so ein bisschen. Das ist einfach schade, wenn man jetzt sich den möglichen Weg der SG nach Köln anschaut und der ist machbar. Und dann stellt man sich vor, okay, dann schaffen sie es vielleicht nach Köln und dann musst du das Final Four unter ganz anderen Gegebenheiten spielen.
Da möchte ich gar nicht drüber nachdenken, aber auch das haben wir natürlich schon irgendwie besprochen oder drüber diskutiert. Das wird sicherlich ohne Zuschauer stattfinden und dann kann man wirklich nur hoffen, dass man, ja, dass die Zahlen so viel hergeben, dass man sich bei so einem Event natürlich mit irgendwie möglichst vielen Leuten trifft und dann wirklich ein Event draus macht, auch im vermeintlich kleinen Rahmen, weil was man 2014 da vor Ort erlebt hat, das würde man natürlich gerne nochmal mitmachen. Aber da bin ich irgendwie eher skeptisch, dass die Chance da sein wird, dass man da eine volle Halle oder was auch immer erlebt. Aber sollten wir da hinkommen, dann und die Zahlen es in Flensburg zulassen, dann wird es ein Event irgendwie in kleinen Rahmen geben.
Und das wäre definitiv toll. Das hätte die SG, das hätten die Fans dann auch verdient, dass zumindest auf diesem Wege ein bisschen symbolische Unterstützung dabei ist. Ingo, du wirst dich, glaube ich, sehr gut erinnern. Du warst ja schon mal bei uns im Podcast zu Gast. Da saßen wir noch in so einem ganz kleinen, engen Studio zu viert oder sogar zu fünft. Heute nicht mehr so richtig denkbar, oder?
Nee, das merkt man natürlich beruflich auch irgendwie, dass alle möglichen Videokonferenzen und stattfinden. Und ja, das ist natürlich auch eine Sache, die einem irgendwie fehlt, irgendwie, dass man ja face-to-face mit jemandem spricht oder irgendwie, keine Ahnung, beim Begrüßen abklatscht oder... Also alles irgendwie in einem Jahr, ja, neue Welt oder andere Welt irgendwie geworden. Da kann ich mich gut dran erinnern, wie wir zu viert da saßen und dann auch der Fotograf da war, zu fünft dann sogar, stimmt zwischendurch.
Ja.
Und ja, also gar nicht drüber nachgedacht, dass man das eigentlich für lange Zeit nicht mehr so erleben wird.
Ja, und dabei war es eigentlich dann kurz bevor die Pandemie auch bei uns ausgebrochen ist, denn die Folge erschien ja dann sogar erst, als es schon passiert war, weil dann durch diese ganzen Entwicklungen wir die Folge 1, 2, 3 Mal schieben mussten.
Ja, da mussten wir Fans hinten anstehen, aber haben wir auch gerne gemacht. Nee, alles gut.
Ja, aber was du gerade gesagt hast, das habe ich mich jetzt auch schon häufiger für mich gefragt, wie wird wohl der Weg zurück sein? Wird einem das dann komisch vorkommen, wenn man Leute plötzlich wieder abklatscht? Lässt man es vielleicht einfach sein? Ich weiß es nicht, aber ich bin gespannt.
Also ich hoffe einfach, dass es so zurückkommt, wie es irgendwie, wie es war. Benjamin weiß natürlich auch, dass es ein bisschen Wunschdenken ist. Also alles, was an Normalität zurückkommen würde natürlich super. Aber ja, bei dem einen wird man es lassen oder der wird vorsichtiger sein und der andere wird es irgendwie wie vor der Pandemie hoffentlich. Und dann bringt die Zeit es wahrscheinlich. Blöder Spruch, kostet eigentlich 5 €.
Ja, aber hat einen positiven Aspekt und das passt gut, weil wir wollten jeden der drei Teile so ein bisschen positiv beenden. Boy-Mesenburg hat festhalten können, die SG hat das Ganze aus wirtschaftlicher Sicht bisher sehr gut gemeistert. Mein Kollege Jan, der mit uns das Ganze sportlich so ein bisschen angeschaut hat, hat am Ende gesagt, das Double ist drin diese Saison, absolut. Und ja, mit dir kann ich jetzt festhalten, die Fans sind heiß. Du kannst natürlich nicht für alle sprechen, aber dein Eindruck ist, die Fans sind heiß, wieder in die Hölle Nord zu kommen.
Ja, absolut, absolut. Also ich meine, alles andere wäre irgendwie eine Lüge. Natürlich will jeder irgendwie lieber heute als morgen wieder hin. Und natürlich ist das Double absolut drin. Und ja, das wäre irgendwie, ja, das wäre natürlich eine tolle Krönung irgendwie der ganzen schlechten Zeit irgendwie. Und
vielleicht also dann sogar zeitlich sogar ein Stück weit das Ende der schlechten Zeit. Vielleicht, die Hoffnung darf man ja haben.
Ja, absolut. Das wäre natürlich dann irgendwie zwar schade, dass man da nicht dabei sein wäre irgendwie, aber wenn das dann das Ende der schlechten Zeit ist und dann geht es nur noch aufwärts und dann werden wir wieder unter normalen Bedingungen Meister, ist ja auch mal wieder ganz schön.
Ingo, danke für deine Zeit.
Gerne.
Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Alle Hölle Nord-Folgen hört ihr auf shz.de, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music und Co., überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen an uns habt oder Anregungen, positive Kritik, negative Kritik, schreibt uns bei Facebook oder Instagram oder per Mail an audio@shz.de. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder in der Hölle Nord. Bleibt gesund und passt weiterhin gut auf euch auf.